Ich versuche langsam zu reden und deutlich. Ich weiß, ich muss die Gusch aufmachen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, aber ich denke, das wird noch. Ja, ja, ich dankbar. Also es ist schon besser geworden, es war früher mal noch bedeutend schlimmer. Genau, zum ersten Lobpreisabend im neuen Jahr geht es immer um die Jahreslosung. So auch dieses Mal aber von mir, nicht von Frank. Genau. Gott will dich trösten. Kennt jemand die Jahreslosung auswendig? Habe ich ein bisschen was verraten jetzt, aber wo sie steht und so. Ich meine, das Jahr ist schon 14 Tage alt. 16 Tage alt. Ja. Ruft einfach mal rein. Und was steht dort? Genau. Ganz genau. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe die Jahreslosung irgendwann Ende voriges Jahr zum ersten Mal gehört. Und da ist mir gleich eingefallen, oh, ich wollte ja auf Start drücken, dass ich nicht überziehe. Ist mir gleich die Frage eingefallen, hat mich meine Mutter getröstet? Konnte ich sofort mit Ja beantworten, bin ich sehr dankbar. Und dann weiter fällt mir konkret eine Situation ein. Ja. Konnte ich auch mit Ja beantworten. Situation aus meiner Kindheit. War draußen irgendwie spielen oder ich weiß nicht mal ganz genau, wie es dazu kam. Jedenfalls natürlich hingeklatscht und blutiges Knie und so und bin ich reingekommen. Und da habe ich das so erlebt, dass ich meine Mutter da gut um mich gekümmert hat, ganz fürsorglich und hat alles stehen liegen lassen. Und ich war auf einmal im Mittelpunkt. Und es ist was Besonderes, wenn man 6 Geschwister hat. Da gibt es solche Momente nicht oft. Und ich habe das so erlebt, dass sich dann alles um mich gedreht hat. Und da hätte wahrscheinlich kein sonst was anstehen. Meine Mutter hat sich um mich gekümmert und ja, hat mich getröstet. Und kennt ihr solche Situationen auch? Vielleicht aus eurer Kindheit. Trägt es mal mit eurer Mutter. Ich will jetzt keine Antwort haben, aber bewegt die Frage mal in eurem Herzen. Oder habt ihr vielleicht stets vergeblich irgendwie auf Trost gehofft oder gewartet? Das hier ist der Frank auf den Armen seiner Mutter. Und wie er da in der Situation getröstet wurde oder was es mit dem Bild auf sich hat, das sagt er gleich mal selbst.
Also es ist nicht genau in der Zeit gewesen. Ich weiß, dass ich als kleines Kind mal an die Ofenklappe gefasst habe. Bei uns wurde ja noch mit Kohlen geheizt. Und mir beide Hände verbrannt habe, da brauchte ich natürlich dann Trost von meiner Mutter. Das war nahe diesem Bild, also ich denke noch ein bisschen später. Aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen, sondern viel später habe ich mal einen Trost erlebt von meiner Mutter, wo ich ein Stück geschmeckt habe, was es bedeutet, dass Gott uns trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Und zwar, als ich 15 Jahre alt war, da ist bei mir Diabetes festgestellt worden. Und ich musste dann ja später ins Krankenhaus eingestellt werden, mich selber zu spritzen und das als jemand mit Spritzenphobie und so weiter. Und dann habe ich meine Mutter erlebt, wie sie versucht hat, mich zu trösten und gesagt hat, Frank, wenn ich könnte, ich würde meine Bauchspeicheldrüse für dich mir rausoperieren lassen. Und wenn ich dran sterben müsste, aber du sollst gesund sein. Ich würde lieber sterben wollen, aber du sollst gesund sein. Das hat mich so berührt, wo ich gemerkt habe, das kann nur eine Mutter sagen. Eine Mutter, die ihr Kind so von ganzem Herzen liebt und mehr liebt als sich selber. Und da habe ich ein Stück das verstanden, diesen Ausspruch Gottes. Ich will euch trösten, wie ein manchmal nur seine Mutter tröstet.
Danke. Genau, ich habe den Vers mal dort nachgelesen in Jesaja. Kapitel 66 und habe mir mal das Drumherum noch ein bisschen angeschaut, mal im Kontext betrachtet. Und da ist mir aufgefallen, es geht dort letztendlich, beziehungsweise habe ich das so interpretiert, beziehungsweise steht es so chronologisch dort in der Bibel, dass es dort um das Kommen der neuen Welt geht, ja, um den neuen Himmel, um die neue Erde und wie das neue Jerusalem herabkommt. Und das heißt also, man befindet sich dort nach dem tausendjährigen Reich, nach dem Weltgericht. Ja, so meine Interpretation ist dort zu diesem Zeitpunkt, alles Elend auf dieser Welt vorbei. Und dort, wenn dann diese neue Welt kommt, und dieses neue Jerusalem herabkommt, wie auch immer das mal aussehen wird, ich bin sehr gespannt, dann werden wir einen endgültigen Trost empfangen. Und dann wird einfach alles Elend vorbei sein. Und dieser Trost wird dann nicht wieder aufhören, oder es wird dann auch nicht wieder was Schlimmes kommen, so wie wir es jetzt erleben. Ja, es wird allumfassend sein, und deswegen will ich heute Abend Gottes Trost mal zeitlich unterteilen. Und hier sehen wir also, es ist Trost in alle Ewigkeit, ja, der nie mehr enden wird. Und für den zweiten Punkt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. In den zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 3 bis 5, ich lese es mal vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Es geht hier also um Trost hier und jetzt. Und genau darum soll es mir hauptsächlich an dem Abend gehen. Und an der Stelle wird nochmal der Frank was erzählen.
Okay. Mir ging es so vor Weihnachten, dass ich eine Woche im Krankenhaus verbracht habe, weil mir das halbe Gesicht nicht nur eingeschlafen war, sondern da eine Lähmung auch so beim ganzen Nerv da aufgetreten ist, Trigeminus, und da hinten rum, es ging los, dass ich so Schmerzen im Genick hatte und ja, dann später gemerkt habe beim Mittagessen, die eine Seite konnte ich nicht richtig so betätigen oder hat nicht so richtig mitgemacht, und abends sagt dann der Besuch, der bei uns war: Frank, wenn du lächelst, nur eine Hälfte, die macht da was, die andere bleibt steif hängen und das sieht doch aus wie Schlaganfall so ungefähr, und vielleicht sollte ich dich gleich mal in die Notaufnahme fahren. Ich habe gedacht, mir geht es ja noch ganz gut, schlafen wir erstmal eine Nacht drüber und das kann ich morgen früh selber machen. Ich bin am nächsten Früh dann in die Notaufnahme gefahren und die haben mich dann dort behalten. Die haben zwar gesagt, Schlaganfall scheint es nicht zu sein, da sieht es ein bisschen anders aus, aber mit dem Nerv ist da was gelähmt, und ja, habe ich dann Prednison gekriegt, IV-Spritzen, und das eine Woche lang. Und dann auch Behandlungen im Krankenhaus, musste ich dann üben, wieder das zu betätigen mit Physiotherapie, was nicht funktioniert hat. War eine ganze Geschichte, wo ich erstmal gedacht habe, oh, das gerade in der Adventszeit, so kurz vor Weihnachten, wo man eigentlich ein bisschen Zeit gerade hat, mit der Manu mal zur Ruhe zu kommen. So haben wir es uns extra eingerichtet, da keine Dienste weiter angenommen. Wir wollten ein bisschen nochmal vor der Silvesterzeit zur Ruhe kommen. Und jetzt lese ich dann so im Krankenhaus den Bericht von der Ärztin, was sie da aufgeschrieben hat, denn ich musste ja dann mal zur MRT und ähnlichen Geschichten, habe immer mein Dings unterm Arm mitgenommen, dann auch mal reingeguckt in meine Krankenakte. Aha, lese ich. Was, bis 26.12. schreiben die hier noch Prednisolon-Behandlung rein, und ach du Schreck, soll ich so lange noch im Krankenhaus bleiben? War erstmal in Schock. Und ich habe gedacht, nicht gerade das, was ich mir gewünscht habe für die Zeit, aber ich kann sagen, auch dort meine Mutter mich besucht, Manus Mutter, Manu natürlich auch, ne? Habe ich viel Trost wieder erlebt, auch von den Müttern, auch von anderen, die mich besucht haben. Ist ja ganz normal, im Krankenhaus auf einmal kommen alle möglichen Leute, auch die es gut mit einem meinen und besuchen einen. Es war schön, aber ich habe dort auch Gottes Trost erlebt. Und das war was ganz Besonderes. Ich war dann ganz verzagt, als die eine Schwester den einen Tag zu mir sagt, ach, das wird ja noch schlechter. Gestern schon Physiotherapie und da ging es schon kaum mit der Seite, dass da was machen konnte. Und heute sieht es noch schlimmer aus. Das hat mich schon ein bisschen frustriert, dass dann so es verschärft aussah. Und ich habe mir hier wirklich Mühe gegeben, beide Seiten gleich zu bewegen. Es hat nur eine Seite das mitgemacht, die andere Seite blieb cool. wie die Leute, die sich was spritzen lassen, damit sie immer jung aussehen und keine Falten auf der Seite kriegen. Aber ja, das war gar nicht mit Absicht, sondern das war, ich habe gedacht, ich mache das mit beiden Seiten und es hat nur auf einer Seite funktioniert, gegriffen. War eine bescheidene Situation und da war ich ein bisschen frustriert. Aber dann begegnen mir doch dort eine junge Schwester, die dort frisch gearbeitet hat und gesagt hat, ich lese ja gerade Frank Otto, sind Sie etwa der, ja, ich war doch schon mal beim Lobpreisabend und das sind Sie wohl und ich wollte schon mal, kennen Sie vielleicht die Anja Kirschner und die hat schon Jüngerschaftsschule mitgemacht und ich wollte das auch gerne mitmachen und ja, vielleicht klappt es noch. Ich muss bloß jetzt erstmal wieder mich um mein Kind kümmern und hier ein bisschen arbeiten und so weiter. Und naja, aber ich habe das noch vor. Das war was, wo ich gedacht habe, ist cool. Da erinnert mich Gott daran. Selbst hier im Krankenhaus gibt es Leute, die mich lieb haben, die für mich hier ihren Dienst machen, ihre Arbeit. Und es war was total Tröstendes, dass sie sich so geoutet hat als eine, die mal in unserer Arbeit mal zur Jüngerschaftsschule kommen will, wo ich gemerkt habe, das ist was Kostbares, dass der Herr uns so ein Stück schon Licht sein lässt in Annaberg, auch im Krankenhaus, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass da sich jemand so outet. Es war schön. Dann war das Nächste, dass sich dann Leute in meinem Zimmer geoutet haben. Erst war ich mit einem Mann zusammen im Zimmer, der hat so sich zu erkennen gegeben als ein kirchlicher Mann. Habe ich auch versucht, so ein bisschen was zu berichten, was ich mit Jesus schon erlebt habe. Ja, ist er nicht so groß drauf angesprungen. Der war eben kirchlich. Wurde dann später entlassen. Ich musste noch drinnen bleiben. Eigentlich auch nicht schön. Aber ich habe gemerkt, die haben ja dann auch mit Zucker bei mir alles Mögliche gecheckt und gesagt, da wäre vielleicht ein anderes Insulin für sie besser. Da haben sie dann Tages- und Nachtprofil gemacht. Da kommt nachts immer jemand vom Labor, nimmt Blut und so, wird man früh um 5 wieder geweckt. Und dann früh war ich auf einmal allein im Zimmer, weil der andere schon entlassen war. Hab ich gedacht, oh, jetzt bist du munter, kannst auch nicht mehr einschlafen, was machst du jetzt? Und habe ich meine Bibel genommen, die ich damit hatte, habe sie aufgeschlagen bei den Psalmen. Die Psalmen trösten mich oft sehr, wenn ich auch manchmal ein bisschen am Ende bin. Habe ich aufgeschlagen, Psalm 139 gelesen. Und als ich das gelesen habe, fällt mir so ein alter Song wieder ein. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer. Das hat man vor 26, 30 Jahren gesungen, bei den Jugendrüstzeiten, wo ich damals als Jugendlicher war. Und da ging bei mir das Herz so richtig wieder auf. Wie ich damals empfunden habe auf den Jugendrüstzeiten, hier ist Gott. Hier ist Gott gegenwärtig. Das habe ich dann laut in meinem Krankenzimmer getrellert, während ich da meine Psalmen da gelesen habe und das vor mich hingesungen. Das war mir egal, ob das jemand draußen hört oder so. Ich war begeistert. Ich habe gemerkt, Gott ist hier, mitten in meinem Zimmer, wo ich jetzt ganz alleine bin, wo ich einen herrlichen Blick raus auf Annaberg habe, aber ansonsten nie unbedingt mir das gesucht hätte, dort zu sein. Und ich habe gemerkt, Gott ist da. Und Gott schenkt mir jetzt eine ganz tolle Zeit mit ihm ganz allein. Ich habe gedacht, ich wäre nie freiwillig jetzt zu einer Einkehrrüstzeit gefahren, aber jetzt hatte ich eine Einkehrrüstzeit und habe ihn dort erlebt. Abgeschottet von meinem Computer zu Hause mit Internet, hatte man im Krankenhaus alles nicht. Die elektronischen Medien waren alle außen vor. Ich habe mir auch keine Telefonkarte und Ähnliches geholt. Ich war ein Stück abgeschottet, aber mit dem Herrn dort. Dann kam ich zu jemand anders, haben mich die Schwestern gefragt, können wir sie zu jemand anders verlegen? Ist für sie ein bisschen umständlich, aber wir brauchen das Zimmer eigentlich für eine Frau, die jetzt eingewiesen wird. Habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann kam ich zu einem anderen Mann, der sich gleich lautstark geoutet hat, ich bin bekennender Atheist, also mitkriegte, dass ich Christ bin. Ja, ich habe mit dem Christlichen nichts am Hut. Kirche kann mir gestohlen bleiben, so ungefähr. Also hat er sehr lautstark verkündet, hatte auch seine Argumente dafür. Hat erzählt, auch sehr offen von seiner Lebensgeschichte. Und dann hat sich ergeben, dass ich immer mal ein bisschen was erzählen konnte von dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Dann kamen natürlich die Muttis auch zu Besuch. Dann hat meine Mutti was erzählt, wie sie Gott erlebt hat. Dann hat Manus Mutti auch noch ein bisschen mit ihm geredet. Und jeder, der nur so kam zu Besuch, hat ihm ein bisschen was erzählt. Und er wurde immer hörender und hörender, obwohl er eigentlich erst so dagegen war. Und das Ergebnis war, also hier musste ich nochmal üben, ne, mit meinem Gesicht, das war mein Frusttag, ne, da, wo es nicht so geklappt hat, ein Ohr offen, das andere halb zu, ne, und mit Physiotherapie-Spiegel musste ich immer gucken, was schon funktioniert, was nicht klappt, sollte meine Bewegung machen. Und so ein Pflaster kriegte ich nachts verpasst, ne, sollte helfen, dass mein Auge nicht austrocknet, weil das nicht richtig geschlossen hat, also auch eine frustrierende Situation. Es tut dann am nächsten Tag weh, weil es austrocknet und nur mit dieser Klappe bleibt dann die Feuchtigkeit so ein Stück da drin erhalten. dass das Auge eben nicht austrocknet und dann nicht den ganzen nächsten Tag wehtut. Und hier ist jetzt der Herr, mit dem ich dann zusammen war und der so sich als bekennender Atheist geoutet hat. Und der war dann so toll, ich habe dann mit ihm mal reden können und habe dann gesagt, na, für Sie ist ja auch nicht gerade einfach, wenn Sie jeden Tag so Ihre 40 Tabletten nehmen müssen. Hatte so ein großes Schälchen immer, wegen Herz war er da drinnen im Krankenhaus und hoffte nur darauf, vor Weihnachten wieder rauszukommen. Ist dann auch eher wieder rausgekommen als ich. Und zum Abschied hat er dann gesagt, Frank, das, was du mir vorgeschlagen hast als Experiment, das will ich ausprobieren zu Hause. Ich hatte ihm gesagt, auch wenn du nicht glaubst, dass es einen Gott gibt, bei 40 Tabletten am Tag kann man ruhig mit dem Herrn, also auch wenn man nicht glaubt, dass er da ist, mal experimentell einfach mal annehmen. Wenn es ihn vielleicht doch gibt, dann könnte ich ihm sagen, hier habe ich ein Problem mit meinem Herz, hier habe ich ein Problem, hier habe ich ein Problem, hier brauchst du eine Tablette, hier brauchst du eine Tablette und hier und hier und hier. Mal das alles sagen, mal als Experiment. Wenn er nicht da ist, wird nichts passieren. Aber wenn er da ist, kann etwas passieren. Und das soll er mal ausprobieren. Er sollte es mal ganz ehrlich machen. Und da hat er gesagt, Frank, dein Experiment mache ich zu Hause. Aber ich verrate es nicht meiner Frau. Sonst denkt die, ich habe einen Krankenhauskoller gekriegt und bin verrückt geworden. Aber er hat uns eingeladen, wir sollen ihn mal besuchen kommen. Und dann wird er uns das Ergebnis erzählen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich habe mich gefreut, dass der Herr das so einer erfüllten Zeit gemacht hat. Ich war dann noch in einem Zimmer mit 4 Leuten, war auch nochmal eine schöne Sache, erzähle ich jetzt nicht aus Zeitgründen. Es war einfach klasse. Ich habe gemerkt, es war wie eine Rüstzeit für mich zugeschustert, mal ein Stück, wirklich wie so eine Einkehrrüstzeit mit dem Herrn. Und hinten raus habe ich genauso viel bezahlt wie bei uns bei einer Teenie-Rüstzeit. Die Teenies bezahlen 80 Euro eine Woche, ne? Ist doch ein guter Preis. Kann man echt machen. Kann man ruhig mal mitnehmen. Der Herr hat es gut gemacht, er hat mich getröstet.
Gut, zurück zu unserem Text. Und zwar möchte ich mit euch besonders mal den Vers 4 betrachten. Und nehmen auch schon mal den ersten Teil her. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Ich sehe also, dass zunächst ich etwas bekomme. Ich werde zunächst von Gott getröstet, und zwar in aller meiner Trübsal. Ja, das heißt also, egal ob ich krank bin, wie es jetzt beim Frank der Fall war, ob ich einsam bin, ob ich eine 5 in Mathe hatte oder ob ich vielleicht jemanden aus meiner Familie verloren habe, einen Menschen, den ich sehr geliebt habe. Gott will dich trösten. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, beziehungsweise, ja, ich wusste schon, wodurch tröstet Gott. Dazu lese ich mal Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. So geht es in Vers 17 weiter. Also es geht ja um den Heiligen Geist. Genau. Also in jedem Fall ist es der Heilige Geist, der uns tröstet. So, und jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass Gott uns direkt durch den Heiligen Geist tröstet, wie es auch der Frank erlebt hat, ja, wo er da alleine war und wo er einfach auch diesen Trost verspürt hat, in Verbindung mit Gottes Wort, komme ich gleich noch dazu. Oder durch Menschen, ja, mit Hilfe von Menschen als Werkzeug. Des Weiteren die Frage, womit tröstet Gott? Und da bin ich so auf 3 Wege gestoßen, die mir da wichtig geworden sind. Heißt nicht, dass es die einzigen 3 Wege sind, ja, kann auch noch anderes geben. Das erste ist Gebet. Ich lese aus Psalm 118, Vers 5. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ja. Das betet hier der Psalmbeter, ich weiß nicht, ob es David war. Und Frank hat auch gesagt, er hat die Bibel genommen, findet viel Trost in dem Psalm. Der bekannteste Psalm, oder ja, der mir da immer wieder einfällt, ist der Psalm 23, ja, dein Stecken und Stab trösten mich. Das wollte ich jetzt eigentlich bei Gottes Wort sagen. Genau, Gebet, genau, falsch. Und zum Gebet erzähle ich was, nachdem ich die drei Punkte ausgeführt habe. Und jetzt kommt Gottes Wort. Psalm 119, Vers 50 habe ich da ausgesucht. Dazu, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Ja, dein Wort. Genauso wie das der Frank erlebt hat. Jetzt wäre es richtig an der Stelle. Aber es sind nicht nur die Psalmen, die uns da Trost spenden, sondern es gibt da unzählige Verheißungen in der Bibel. Und der stärkste Trost schlechthin bekomme ich durch die Kraft der Vergebung, ja, die mir in Gottes Wort verheißen ist. Durch Jesu Tod am Kreuz. Als der Heilige Geist in mir immer mehr angefangen hat, Sachen hochzuholen, mir Sachen zu zeigen, die in meinem Leben schiefgelaufen sind, wo ich einfach gegen Gottes Willen gehandelt habe, sein Wort nicht beachtet habe, wo ich mich einfach verschuldigt habe an ihn, da ging es mir damit schlecht. Es war einfach, ich habe gemerkt, Mensch, hier ist was nicht in Ordnung, ich bin schuldig. Es war ein Schuldgefühl. Ja. Es ging mir damit schlecht. Und wie tröstlich war es dann, als ich diese ganze Liste, die ich mir da aufgeschrieben habe, wo ich das im Gebet zu Jesus bringen konnte, im Beisein einer Person, wo ich einfach meine Lebensbeichte gemacht habe, wo ich das alles abgegeben habe an den Herrn. Wie tröstlich war das? Und was hat man da für einen Frieden im Herzen? Ich kann das wirklich nur empfehlen. Da überkommt eine Freiheit und ein Frieden, das kann man fast nicht in Worte fassen. Ja. Das dritte ist Gemeinschaft. Da lese ich Psalm 86, Vers 17, den zweiten Teil des Verses. Weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. Ja, Beistand. Beistand kann ich nur jemandem geben, wenn ich direkt bei ihm bin. Also es geht nicht aus der Ferne. Und das Trost zur Gemeinschaft gehört, das zeigt auch die Sprachverwandtschaft von Trösten zu den beiden Wörtern Vertrauen und Treu sein. Um jemandem vertrauen zu können und jemandem treu sein zu können, das geht nicht, wenn ich alleine bin, ja, gehört immer jemand Zweites dazu, weist auf die Gemeinschaft hin. Genau, es braucht also ein Gegenüber. Und Vertrauen, Anvertrauen, ich muss mich Gott anvertrauen, ich muss mich Gott öffnen, ich muss den Schmerz, den ich empfinde, das war zu schnell, den muss ich loslassen, den muss ich Gott hingeben. Wenn ich mich ewig verschließe, und da gibt es, ich kenne da viele Menschen, die verschließen sich, die halten das fest, wie als könnten sie es nicht loslassen oder sie wollen es nicht loslassen. Ja, wenn ihnen irgendwas Schlimmes widerfahren ist, wenn man ein Kind verloren hat, wenn man sich hat scheiden lassen aus verschiedenen Gründen. Aber wenn einfach so fatale Einschnitte da einfach übereingekommen sind in seinem Leben, dann gibt es viele, die diesen Schmerz festhalten. So. Und Gott will aber, dass wir unsere Fäuste da öffnen, dass wir ihm das hingeben. Und dann kann er kommen mit seinem Trost, durch seinen Geist. Und letztlich, durch die drei Sachen, egal ob das nur ein Gebet ist, Gottes Wort oder Gemeinschaft, findet ja irgendwo ein Richtungswechsel statt. Ich blicke zunächst auf meine Probleme, auf meine Umstände und durch Gottes Wort oder durch ermutigende Worte in einer Gemeinschaft und durch Gebet blicke ich wieder auf zum Herrn, blicke ich auf sein Kreuz. Und auf einmal werden Probleme, so groß auch sein mögen, werden in Anbetracht seiner Größe auf einmal ganz klein. Genau, zum Gebet möchte ich gerne noch was erzählen. Das hier ist mein Sohn Joshua, zu dem Zeitpunkt war er 3 Wochen alt. Und ich war an einem Abend, war ich auf Spätschicht, dann ruft ihn meine Schwester an, sagt mir, bleib ganz ruhig. Er ist aus ins Krankenhaus gefahren, Joshua hat hohes Fieber. Und bin dann nach Hause gekommen, erstmal zu meinem Schwiegervater, haben erstmal gemeinsam gebetet. Bin nicht gleich abends noch mit hingefahren, hätte nichts gebracht. Bin dann am nächsten Morgen hingefahren. Und da war es so, dass er halt 41 Fieber hatte oder was. Und da ist meine Frau ins Krankenhaus gefahren, und zwar nach Aue, auf das Anraten meiner Schwester hin. Meine Schwester hat das irgendwie auf dem Herzen gehabt, fahr nicht nach Annaberg, fahr nach Aue. Und dort haben sie festgestellt, weil dort die Kinder routinemäßig gleich überwacht werden, Herzschlag und so weiter und so fort, dass der Josua da Herzrasen hatte. In ganz unregelmäßigen Abständen. Ja, konnte das nicht an bestimmte Umstände festmachen, dass er irgendwie Hunger hat oder irgendwie, oder wenn er schreit oder so. Es war einfach da und mal war es nicht da. Und die haben aber auch gesagt, das Fieber, was er hatte, das kommt nicht davon. Ja. Und da war uns sofort klar, das hat er hergeschickt. Ja, da hat unserem Sohn da fiebrig werden lassen, dass wir ins Krankenhaus fahren. Und die haben da ein bisschen probiert und gemacht und haben schnell festgestellt, die kommen an ihre Grenzen dort in Aue, der Helios-Klinik, und haben Kontakt aufgenommen zum Herzzentrum in Leipzig. Und dann ging es alles relativ schnell, haben sie Helikopter bestellt und haben sie unseren Sohn nach Leipzig geflogen. Wir sind dann mit dem Auto hinhergefahren und unterdessen haben schon die ganze Zeit Leute für uns gebetet. Also wo ich an dem Abend nach Hause kam für eine Spätschicht, als ich mal zu meinem Schwiegervater gegangen bin, hat er das auch, ich sag mal, verbreitet unter Freunden. Und ich habe auch gleich viele Leute angeschrieben, die Leute informiert, darum gebeten, dass sie damit dran denken, dass sie das mit vor den Herrn legen, weil wir ja nicht wussten, was ist los. Ja, man geht schnell vom Schlimmsten aus. In Leipzig dann angekommen, haben sie dann festgestellt, dass er das Wolf-Parkinson-Weid-Syndrom hat. Das ist also, hat er ein zusätzliches Nervenbündel am Herz. Dieses Nervenbündel in den im Herzschlagimpuls immer wieder auf und dadurch kommt es dann zum Herzrasen. Ja. Und da haben sie erst versucht, ihn auf ein Medikament einzustellen, hat nicht funktioniert, hat immer wieder dieses Herzrasen bekommen, mussten sie noch ein zweites Medikament nehmen und er lag dort auf der Intensivstation, wir konnten also als Eltern nicht bei ihm sein, aber die Klinik hat dort so wunderschöne Apartments, wo man da kostengünstig wohnen kann und uns ist Beten, also meiner Frau und mir, uns ist Beten aufgefallen, wo wir dort in dem Apartment waren, wir waren absolut ruhig und wir hatten einen ganz tiefen Frieden im Herzen. Wir haben uns weder Sorgen gemacht, was könnte es sein, was kommt auf uns zu. Und trotz, dass wir da unser 3 Wochen altes Kind nicht bei uns hatten, oder auf der Intensivstation, wir hatten keinerlei Ängste und wir waren richtig im Herrn geborgen und wir sind richtig tiefgehend getröstet worden von Gott. Und da bin ich der Überzeugung, dass es an dem Gebet lag, ja, an dem Gebet, was ganz viele für uns gesprochen haben. Und wir wurden einfach durchgetragen durch die Zeit. Und es war wie eine heilige Atmosphäre. Wir konnten es selber nicht erklären, aber wir wussten letztendlich, dass es so sein wird, dass Gott uns einfach hier tröstet, dass der Heilige Geist umgibt uns und hält uns. Genau, da wurden an etlichen Sachen angekabelt. Hier der Helikopter, mit dem er geflogen ist. Am nächsten Tag, nachts konnte ich ihn nicht fotografieren, hatte ich ja anderes im Kopf. Genau, hier dann die 2 Spritzen, die er dann für die nächsten 11 Monate 3-mal täglich bekommen musste, dass das Herzrasen nicht mehr auftritt. Also es war kein Medikament, was es behandelt hat, sondern was einfach verhindert hat, dass das Herz wieder rast. Ja, also ein Antiarrhythmika, ein Beta-Blocker. Und nach den 11 Monaten haben sie dann die Medikamente versuchsweise abgesetzt und wir haben in den 11 Monaten viel gebetet, haben wieder hier für ihn gebetet und ist nie wieder aufgetaucht, also er war vollständig geheilt. Ob das nun damit zusammenhängt, dass er noch gewachsen ist und das einfach vorwachsen ist, ich schreibe es meinem Gott zu. Er hat dort einfach ein Wunder getan und er hat meinen Sohn dort gesund gemacht. Ja. Genau, schauen wir nochmal auf den zweiten Teil des 4. Verses. Damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Genau. Ich lese also, dass es unsere Aufgabe ist, ein Stück weit unsere Berufung als Christen, dass wir den Trost, den wir selbst empfangen haben von Gott, dass wir den weitergeben, dass wir das nicht für uns behalten. Letztlich mit vielen Dingen, die wir von Gott empfangen. Wir sollen genauso seine Liebe weitergeben, das Evangelium. Und es braucht jeder Trost und vor allem sehnt sich jeder danach. Jeder ist irgendwo verletzt. Da gibt es keinen, der da irgendwie eine Ausnahme macht. Ich kann aber genauso wie eine Kerze nur ihr Licht weitergeben kann, ihre Flamme weitergeben kann, kann ich das nur tun oder kann es die Kerze nur tun, wenn sie selbst brennt. Also es ist an der Stelle wichtig, dass ich selbst erstmal diesen Trost von Gott erfahren habe, dass ich mich selbst dafür geöffnet habe, dass ich mich dem hingegeben habe. Also kann sich die Frage jeder mal stellen, habe ich selbst schon Gottes Trost erfahren? Zumindest an der Stelle, dass ich wusste, er hat mir meine Schuld genommen. Und ich muss mich nicht mehr schuldig fühlen. Und ich kann die Lügen des Teufels zurückweisen und sagen, ich bin frei. Jesus hat für mich bezahlt am Kreuz. Genau. Dazu will ich euch ermutigen. Öffnet euch für seine Liebe und für seinen Trost und für seinen Frieden. Macht euch auf die Suche. Ich habe in meinem Leben noch keinen Menschen verloren, aber in der Zeit, wo unsere dritte Tochter zur Welt gekommen ist, Anfang oder Mai vorigen Jahres, das war eine Zeit, wo in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis wo viele Menschen irgendwie gestorben sind. Und jetzt vor kurzem, ich habe bis vorigem Jahr noch in der Band gespielt oder da mitgesungen und von einem Bandkollege, der Bruder, der ist jetzt am 6. Januar in Israel tödlich verunglückt. Oder klettern, lässt hier zurück seine Frau und drei Kinder. Und wir haben uns damals bei der Geburt oder um den Zeitpunkt der Geburt herum immer mehr die Gedanken gemacht, was ist, wenn meine Frau oder das Kind die Geburt nicht überlebt? Wir wissen nicht genau, warum uns Gott dort hingedrängt hat oder Gott drängt uns nicht, aber warum er uns dorthin geführt hat, dass wir uns solche Gedanken machen, alle beide, nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Und wir waren dann letztendlich so weit, dass wir gesagt haben, oder der Esther hatte das so irgendwie im Gefühl, sie wird mein Kind verlieren. Ich wusste nicht, ob es jetzt das ist oder mal später oder mal, falls Gott das so will, mir Pflegekinder bekommen, mein Pflegekind. Und wir waren so weit, dass wir gesagt haben, wir finden uns damit ab, wenn die Iliana die Geburt nicht überlebt. Und was hat uns aber in diesen Gedankengängen getröstet? Ja, wir waren an der Stelle einfach ganz dicht an Jesus dran und haben einfach letztendlich nur zu ihm geblickt. Und wir haben uns nicht weiter Gedanken gemacht, wie könnte es denn sein? Letztendlich waren wir dankbar. Wir haben gesagt, okay Gott, wenn es dein Wille ist, dann wird es so sein. Dann wollen wir trotzdem dankbar bleiben. Und wir haben da unsere Sichtweise geändert, sehen also Kinder nicht mehr als Gottes Geschenk, sondern es ist letztendlich eine Leihgabe. Und ist mir der Satz von der Erika Otto damals, der hat sich bei mir eingebrannt, wo sie ihren Mann verloren hat und hat gesagt, es war eine Leihgabe vom Herrn und ich bin dankbar für die Zeit, wo ich ihn haben durfte hier auf Erden. Und da hat mich absolut geprägt und da hat mich auch dort dann dorthin gebracht, dass ich sage, meine Kinder sind eine Leihgabe vom Herrn. Ich will dankbar sein für jeden Moment, für jede Stunde, die ich sie hier habe. Letztendlich hat sich das ausgewirkt auf mein Verhalten gegenüber meinen Kindern. Und seitdem beten wir auch jeden Früh, danke Herr für jeden Moment, den wir mit unseren Lieben genießen dürfen. Und wenn du heute der Meinung bist, es ist der richtige Zeitpunkt, jemanden heimzurufen, dann wollen wir trotzdem dankbar bleiben. Und dann wollen wir dich nicht anklagen, sondern wir wollen ganz nah bei dir bleiben und wissen, du bist perfekt und du bist vollkommen. Und das, was du tust und zulässt, das ist dein Wille und es ist gut. Und wir wollen das nicht anzweifeln und wir wollen dich darüber nicht anklagen. Und wenn es mal so weit kommt, und es wird so weit kommen, wir müssen alle irgendwann sterben, dass geliebte Menschen aus meiner Familie heimgehen werden, dann will ich mit dieser Dankbarkeit dem entgegentreten, will Gott danken. Ja, danke für jeden Moment, den ich haben durfte mit dieser Person. Und das, ja, das ist letztendlich, bin ich da jetzt schon getröstet, weil ich auch wissen darf, dass ich sie wiedersehen werde. Zumindest fast alle aus meiner Familie und den anderen ist der Herr noch dran. Genau, also ich will euch Mut machen, egal was ihr erlebt habt, haltet es Gott hin. Ihm ist alles möglich, er hat alle Möglichkeiten. Und er tröstet uns in aller unserer Trübsal. Da ist nichts ausgenommen. Und kein Leid ist irgendwie so schwer und so schlimm, dass uns Gott dort nicht trösten kann, dass er uns dort nicht begegnen kann mit seiner Liebe und mit seinem Trost. Ich mache euch Mut. Gott will dich trösten. Amen.